HR Info. Kultur.
60 Jahre wird es alt, das Sandmännchen. Es ist längst zur Kultfigur und zum Ritual geworden. Mehr als 1 Million Zuschauer, meistens Kinder, gehen jeden Abend mit den Gute-Nacht-Geschichten des Sandmännchens ins Bett. Das Sandmännchen ist die älteste bis heute produzierte deutsche Kinderfernsehsendung. Und das wird auch so bleiben, hofft Nina Peisen. Sie ist Redakteurin in der Redaktion Sandmännchen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ja, solange es Kinder gibt, die abends müde sind, oder solange es Eltern gibt, die sich einen Feierabend wünschen, wird es, glaube ich, auch immer den Sandmann geben. Also wir sind da sehr zuversichtlich, dass der Sandmann noch viele, 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 viele Jahre weiterhin seinen Traumsand streuen wird.
Was macht das Sandmännchen zu einer der erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen? Gleich ein Thema in dieser Ausgabe von HR Infokultur. Außerdem präsentieren wir in dieser Ausgabe den Roman Santa Rita und machen Sie bekannt mit der ersten Beatboxing-Weltmeisterin. Beatboxing, also mit dem Mund Instrumente nachmachen. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Zunächst aber nach Madrid. Der Prado in Madrid gehört zu den ersten Adressen für Kunst in der Welt. Vor genau 200 Jahren wurde das Museum offiziell eingeweiht. Damals noch unter dem Namen Königliches Museum für Malerei und Skulptur. 311 Bilder gab es vor 200 Jahren zu sehen. Heute befinden sich mehr als 35.000 Werke im Besitz des Prado. Wer Kunst liebt, der kommt um einen Besuch des Museums nicht herum. Marc Dugge.
Was der Prado für die Kunstwelt bedeutet, hat John Berger vielleicht am schönsten auf den Punkt gebracht. Der britische Maler und Schriftsteller sagte im Jahr 2010:
The Prado is actually like a city.
Der Prado ist wie eine Stadt, deren Straßen durch die Zeit, durch die Jahrhunderte führen, quer über den Kontinent.
And across the continent.
Der Prado, eine Kunstvitrine des alten Europa und ein Ort, der in Spanien Identität stiftet. Der Kurator Javier Portus hat eine Ausstellung über die Geschichte des Prado zusammengestellt. Der Prado ist ein Stück Heimat. Er vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl. Das gilt nicht nur für die spanische Gesellschaft, sondern auch für das internationale Publikum. Ein Ort, in dem wir uns wiedererkennen. In seiner 200-jährigen Geschichte war der Prado eine der wenigen Institutionen Spaniens, auf die das Land immer ungeteilt stolz war. 1819 ging es los. Damals wollte es das spanische Königshaus anderen europäischen Ländern gleichtun und ebenfalls ein großes nationales Museum öffnen, so wie der Louvre in Paris oder das British Museum in London. Das Königshaus wollte die Schätze aus den Palästen holen, um sie einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn die spanische Kunst war zu der Zeit in Europa noch recht unbekannt. In den Folgejahren wuchs die Sammlung immer weiter und damit auch das Interesse der Kunstfans aus aller Welt. Der französische Maler Édouard Manet besuchte den Prado 1865. Er war hingerissen von den Werken von Velázquez, den er als Maler aller Maler bezeichnete. Das blieb nicht ohne Folgen, so Kurator Javier Portus. Nach Manet betrachteten fast alle Impressionisten den Prado als eine Art Pilgerort, auch wenn sie ihren eigenen Stil schon längst entwickelt hatten. Monet sagte zum Beispiel 1904 im Alter von 64 Jahren, dass er nach Madrid wollte, um Velázquez zu sehen. Sein Begleiter sagte später, dass Monet von Velázquez und von El Greco beeindruckt war, vor allem aber von Goya. Goya fasziniert auch 100 Jahre später noch. Es sind nicht zuletzt seine Werke, die die Besucher in den Prado locken. Im Rahmen der 200-Jahr-Feier widmet das Museum Goya deswegen eine Sonderausstellung. In ihr sind seine Zeichnungen zu bestaunen. Nur eine von mehreren Ausstellungen und Aktionen, die sich der Prado selbst zum Geburtstag geschenkt hat. Die Feierlichkeiten laufen schon seit rund einem Jahr. Im Dezember projizierte ein Videokünstler die Geschichte des Prado auf die Fassade des Museums als 3D-Animation.
Goya, Velázquez, Murillo, Rivera o Zurbarán fueron parte del deslumbrante patrimonio.
Und im März spielte der weltbekannte Pianist Lang Lang vor den Gemälden von Velázquez, eine Hommage an den Künstler. Den Prado-Chefs war eine Aktion aber besonders wichtig. Ausgewählte Meisterwerke wurden auf die Reise geschickt, in die verschiedenen Regionen Spaniens, wo sie in lokalen Museen ausgestellt werden. Ganz Spanien soll den gemeinsamen Schatz feiern, den der Prado bedeutet. Andrés Úbeda de los Cobos, Vizedirektor des Museums. Wir wollen an diesem Geburtstag das Museum weit öffnen. Es ist als nationales Museum ein Museum aller. Es gehört laut Gesetz allen Spaniern. Und wir können auch sagen, es gehört der gesamten Menschheit.
Erste Adresse für Kunstliebhaber. Der Prado in Madrid feiert in diesen Tagen sein 200-jähriges Bestehen. Und das mit zahlreichen Ausstellungen. Marc Dugge berichtete. Erste Adresse für viele tausende Kinder in Deutschland ist jeden Abend allerdings diese Melodie. Mit diesem Lied im Hintergrund erscheint es jeden Abend im Fernsehen und erzählt seine Geschichten, das Sandmännchen. Und das genau seit 60 Jahren. Ich habe vor der Sendung mit Nina Peisen gesprochen. Sie ist Redakteurin in der Redaktion Sandmännchen beim RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wie erklären Sie sich, Frau Peisen, diesen Erfolg des Sandmännchens? Liegt es an der Figur selbst, an den Geschichten, die in der Sendung erzählt werden, oder weil es eben auch ein Ritual ist?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also zum einen liegt es am Alter selbst. Das Sandmännchen ist ja jetzt 60 Jahre alt. Es gab damals wenig Sendungen. Also da kannte fast jeder das Sandmännchen, der den Fernseher eingeschaltet hat. Und die damaligen Kinder sind halt heute Eltern bzw. Großeltern, gucken es noch aus nostalgischen Gründen mit. Und aber natürlich überlebt keine Sendung 60 Jahre, wenn nicht auch die Qualität entsprechend ist. Ich glaube, die hat deswegen so lange überlebt, weil der Sandmann, die Figur einfach voller positiver Attribute ist. Sie ist freundlich, sie ist alterslos, sie ist weltoffen, sie ist sympathisch, sie ist vertrauensvoll. Und die Kinder können sich mit den Kindern identifizieren, die der Sandmann besucht. Und ja, der Sandmann ist halt als Sendung so ein Ritual geworden und hilft den Eltern abends dabei, Struktur in den abendlichen Ablauf zu bringen. Und das hilft den Eltern einfach wahnsinnig. So nach dem Motto, nach dem Zähneputzen können wir dann gleich noch das Sandmännchen schauen. Dann wissen die Kinder, okay, dann muss ich jetzt wirklich jetzt mich mal sputen und die Zähne putzen, dann kann es gleich noch klappen mit dem Fernsehen.
Wenn wir von Ritual sprechen, sind die Rahmenhandlungen, die Geschichten, die da erzählt werden, die Abläufe, sind das dieselben geblieben in diesen 60 Jahren oder haben sie sich der Zeit angepasst?
Also die Abläufe, die Struktur ist gleich geblieben. Der Sandmann kommt angereist, mal zu Fuß, aber ganz oft auch auf einem Fahrzeug oder auch mal mit einem Tier, mit einem Heißluftballon. Also da hat es wirklich schon sehr viel Variation gegeben. Und dann besucht der Sandmann meistens Kinder. Er besucht auch mal Märchenfiguren. Es ist auch mal eine erwachsene Figur dabei, aber meistens besucht er Kinder. Und dann kommt das berühmte Sandmännchenlied. Und dann wird quasi gemeinsam ein Film angeschaut. Also quasi eine Geschichte in der Geschichte. Da wird dann der Fernseher eingeblendet in diesem Sandmann-Rahmen, so nennen wir das. Und dann kommt eine ungefähr 3,5-minütige Abendgrußgeschichte. Das kann eine Zeichentrickserie sein oder auch mal eine Stop-Motion-Geschichte. Da haben wir auch eine ganz große Bandbreite. Wenn das vorbei ist, dann sehen wir wieder den Sandmann bei den Kindern, die er gerade besucht. Dann kommt nochmal das berühmte Sandmann-Lied mit einer anderen Strophe. Der Sandmann verabschiedet sich bei den Kindern und wünscht ihnen eine gute Nacht und verstreut dann seinen Traumsand, den dann quasi auch die Kinder vor den Fernsehern abbekommen. Und das ist eine Struktur, die geblieben ist in den 60 Jahren. Aber natürlich hat sich optisch und technisch eine ganze Menge gewandelt. Also wenn man mal sich alte Folgen anguckt und dann neuere, dann sieht man, dass der auch mit der Zeit gegangen ist. Aber wir würden trotzdem an diesem Ablauf und auch an der Puppe selbst nichts ändern. Also der Sandmann bleibt eine Puppe und wird jetzt nicht plötzlich irgendwann zu einer Zeichentrickfigur.
Wenn wir uns jetzt über das Sandmännchen unterhalten, dann müssen wir eigentlich über die Sandmänner sprechen, denn es gab einen Wessi und einen Ossi-Sandmann. Der ostdeutsche Sandmann betrat 9 Tage vor dem Westdeutschen die Fernsehbühne. Wie kam es dazu?
Man erzählt sich, dass das Ostfernsehen damals oder DFF Wind bekommen hat von den Plänen des Westfernsehens, also vom SFB. Nämlich, dass die halt ein Abendprogramm, ein Sandmännchenprogramm machen wollen. Und dann haben die sich ins Zeug gelegt und haben dann tatsächlich den SFB noch eingeholt und waren halt dann 9 Tage vorher auf Sendung mit aber einem ganz ähnlichen Format. Also der Aufbau, die Struktur war beim Westsandmännchen ganz ähnlich wie beim Ostsandmännchen. Die haben sich halt optisch ein bisschen unterschieden, aber haben dann quasi viele Jahre nebeneinander koexistiert.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einiges geplant anlässlich des 60. Geburtstages des Sandmännchens. Mhm. Können Sie uns verraten, was?
Ja, genau. Da war eine Menge geplant. Einiges ist jetzt auch schon gewesen. Wir haben jetzt vor kurzem am 10. November eine Ausstellung eröffnet im Filmmuseum Potsdam zu 60 Jahren Sandmann. Da wurden ganz viele Puppen aus den ganzen Jahrzehnten ausgestellt und Requisiten. Die wurden alle nochmal schön aufpoliert und über ein Jahr kann man sich die da tatsächlich anschauen. Dann haben wir im Sommer 13 neue Folgen Pitti Platsch produziert. Pitti Platsch gehört zu den engsten Freunden des Sandmanns. Der wurde seit über 30 Jahren, wurden keine neuen Pitti Platsch Folgen gemacht. Die sind aber immer noch total beliebt. Und deshalb hatten wir uns jetzt dazu entschieden, nochmal wieder neue Folgen zu produzieren. Natürlich mit neuen Puppen, in einem neuen Look, mit einer neuen Szenerie. Und die laufen ab jetzt, ab dem 26.11. immer im Sandmännchen, immer dienstags. Dann haben wir seit einigen Monaten vorm RBB-Gebäude in Berlin eine große Sandmännchenfigur auf einer Bank sitzen. Und die wird ganz oft besucht. Also da sitzt eigentlich ständig jemand auf dieser Bank neben dem Sandmännchen und macht ein Selfie. Außerdem gibt es eine neue Sandmann App, die ist noch nicht fertig, die ist jetzt gerade in Planung, die wird nächstes Jahr rauskommen. Wir haben ja schon seit 2012 eine Sandmann-App und jetzt ist es Zeit für eine neue und die braucht aber jetzt noch ein paar Monate Entwicklungszeit. Und dann haben wir natürlich einiges an Spezialprogrammen im Fernsehen. Am Freitag zum Beispiel läuft eine Sondersendung zum Sandmann um 20.15 Uhr im RBB. 60 Jahre süße Träume heißt die.
60 Jahre ist ein gutes Stichwort. Da denken ja schon einige an die Rente. Wie sieht es mit dem Sandmann aus?
Ja, solange es Kinder gibt, die abends müde sind oder solange es Eltern gibt, die sich einen Feierabend wünschen, wird es, glaube ich, auch immer den Sandmann geben. Also wir sind da sehr zuversichtlich, dass der Sandmann noch viele, 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 viele Jahre weiterhin seinen Traumsand streuen wird.
Das wünsche ich Ihnen. Nina Peisen war das Redakteurin in der Sandmann-Redaktion beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht.
Die Melodie des Sandmännchens West, wie sie bis 1989 im Fernsehen gesendet wurde. Wir haben es eben im Gespräch mit Nina Peisen kurz angesprochen. Das Sandmännchen war bereits schon vor seiner Geburt im November 1959 ein Politikum. Denn die Verantwortlichen in der Partei und Staatsführung der DDR wollten auf jeden Fall verhindern, dass der für sie feindliche Sender Freies Berlin als erster seine Sandmännchenfigur über die Fernsehgeräte in die Wohnzimmer brachte.
Anfang November 1959 musste alles sehr schnell gehen. Das DDR-Fernsehen wollte mit der Gute-Nacht-Figur dem Feindsender SFB zuvorkommen. Der Komponist des Sandmännchen-Liedes, Wolfgang Richter, hatte richtig Stress.
Ich bekam eines Abends einen Anruf einer Redakteurin vom Fernsehen, die mich fragte, ob ich bis morgen früh ein Lied machen könnte. Ich sage, ja, im Prinzip wäre das schon möglich. Aber es hängt natürlich auch von all die Bedingungen ab. Erstens, man muss den Text haben. Ja, den kann ich dir durchs Telefon geben. Ich habe mich einfach ans Klavier gesetzt, habe mir den Text vorgenommen. Und muss ich sagen, das hat gar nicht mal so lange gedauert. 3 Stunden etwa. Ja, und dann war ich fertig und sagte, das ist es.
Immerhin 10 Tage Zeit bekam Regisseur und Puppengestalter Gerhard Behrendt, um den Sandmann zu erschaffen.
Die Sendung war schon festgelegt und die Puppe war eigentlich noch gar nicht richtig ausgedacht bis zum Ende. Und so kam das, dass also Sandmännchen zunächst mal über den Sender ging mit einer noch völlig anderen Gestalt.
Die dann aber nur noch einmal geändert zu werden brauchte. Die Hektik damals war allerdings unbegründet. Der bundesdeutsche Sandmann hatte es von Anfang an schwerer. Er musste in einem widrigen Werbeumfeld zurechtkommen, während der spitzbärtige Ostsandstreuer sich in einer reklamefreien Zone in die Kinderherzen spielen konnte.
Ich krieg dauernd das Sandmännchen mit meinen Teddys und mit meinen Puppen und mit meiner kleinen Schwester. Am liebsten habe ich das Sandmännchen, wenn mit der Kutsche kommt.
Und für die nötige Beweglichkeit sorgte als Chefkonstrukteur der Sandmannschmiede jahrzehntelang Harald Serowski.
Es waren ja fast alles Wünsche, die wir immer wieder gefordert haben von den Kindern, wie soll er kommen. Also der Hubschrauber ist mit mein Liebling, die alte Lok oder auch die Mondlandefähre.
Dann damit durfte der Sandmann, was den DDR-Einwohnern versagt wurde, nämlich reisen in die arabische Wüste, nach Indien, auf den Mond. Mit über 200 verschiedenen Fahrzeugen war der Augenschließer jeden Abend kurz vor sieben weitaus mobiler als 007 James Bond. Als nach der Wende der deutsche Fernsehfunk abgewickelt werden sollte, überlebte der Sandmann nach viel Protest von klein und groß. Heute wird er vom RBB in Potsdam-Babelsberg produziert und gehört neben dem Rotkäppchensekt, dem Ampelmännchen und dem Rechtsabbiegepfeil zu den wenigen Wendegewinnern. 1978 flog eine Sandmann-Puppe mit dem DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn in den Orbit. Der erste deutsche Zwerg im Weltraum. Angesichts dieser Karriere stehen sogar hartgesottenen Rockern wie Toni Kral von City Tränen in den Augen.
Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht.
Die Figur des Sandmännchens als Politikum und als Ausdruck der Rivalität zwischen den politischen Systemen Ost und West. Ein Bericht von Andreas Flügge war das.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Ein Dorf an der deutsch-niederländischen Grenze, verschrobene Bewohner und zerbrochene Leben. Das ist das Dreieck, in dem sich der Roman Santa Rita bewegt. Geschrieben hat es der Niederländer Tommy Wieringer. Er gehört zu den erfolgreichsten niederländischen Schriftstellern und schreibt seit 25 Jahren Reisereportagen, Essays, Erzählungen und Romane. Einige davon sind auch ins Deutsche übersetzt worden, so auch Santa Rita. In den Niederlanden hat Tommy Wieringer für diesen Roman im vergangenen Jahr den Boxspot-Literaturpreis bekommen. Er wird sowohl von Kritikern als auch von Lesern vergeben. Frank Statzner stellt den Roman Santa Rita vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Paul Krüsen lebt nicht wirklich, er existiert vor sich hin. Auf einem Bauernhof mit seinem alten und sehr kranken Vater, den er pflegt. Er handelt mit Militaria, Nazi- und NVA-Kram, auch Waffen. Versandhandel, denn in sein Dorf kommt eigentlich niemand mehr. Für die Freizeit gibt es einen Imbiss, den ein Dorfbewohner mit seiner zugeheirateten chinesischen Familie betreibt. Und hinter der Grenze in Deutschland ein Bordell, das ein halbseidener Typ aus dem Dorf führt. Und dann gibt es noch einen Tante-Emma-Laden. Mit dem Besitzer ist Paul befreundet, ein zurückgezogener Kauz. Mit ihm reist Paul nach Thailand. Er steht auf die Frauen dort.
Worum es geht.
Tommy Wieringer ist eine Art Seismograf für das Dorf und seine Bewohner. Er erkundet ihr Leben, ihre Eigenheiten, ihre Beziehungen untereinander. Das ist alles freudlos. Krankheit und Tod sind die Themen der Leute. Auch die wachsende Kriminalität, Einsamkeit und das Gefühl, irgendwie vergessen worden zu sein vom Rest des Landes. Keiner mehr hat die Kraft, sich dagegen zu stemmen. Was Paul bleibt, sind der Puff mit der Hure Rita, Bier und Billard und ganz viel Landschaft.
Er pickte eine Fritte auf die Gabel und las über Ackerland, das wieder der Natur anheimfiel. Die Menschen zogen weg, gutes Ackerland wurde wieder zu Wald, Sumpf, Flachland. Vor einer Weile hatte sich an der Grenze ein Wolf rumgetrieben. Mehrere Menschen hatten ihn gesehen. Die Fotos waren unscharf und verpixelt, aber es schien wirklich ein Wolf zu sein. So sah es also in diesem Teil des Landes aus. Wölfe ja, Geldautomaten nein. Die hatte man in Marienveen wieder abgebaut. Zu wenig Umsatz.
Marienveen, das war mal so etwas wie eine Idylle in Pauls Kindheit. Aber die endete früh, als sich seine Mutter davonmachte mit einem Russen, der mit einem Agrarflugzeug aus der Sowjetunion geflohen und über dem Dorf abgestürzt war. Ab da lebte er mit dem Vater, ab da ging alles den Bach runter. Langsam, Jahr für Jahr. So könnte es weitergehen, aber dann verplaudert sich der Einzelhändler und behauptet, er sei Millionär. Er wird in seinem Haus brutal überfallen und ausgeraubt. Jetzt kommt Leben in Paul. Sein ganzer Frust, seine Vorurteile gegen Ausländer, sein Widerwillen gegen die halbseidenen Gestalten in der Gegend, das entlädt sich in einem Racheengel-Wahn. Paul rüstet auf.
Wie es geschrieben ist.
Tommy Wieringer ist ein guter Beobachter. Er hat viele Details gesammelt, um dieses siechende Dorf und seine Bewohner darzustellen. Er verknüpft die Gegenwart durch Rückblenden mit der Vergangenheit und folgt einem stringenten Spannungsbogen. Das Ergebnis ist sehr atmosphärisch und keineswegs eindimensional. Die Sympathie mit seinen Figuren bricht er gezielt mit sarkastischen oder auch abstoßenden Details. Das Lakonische mit Witz oder auch Lächerlichem. So entsteht ein fein austariertes Zeit- und und Gesellschaftsbild.
Wie es gefällt.
Santa Rita ist eine spannende und anrührende Geschichte. Sie ist mittendrin im Leben der Menschen dieser niederländischen Grenzregion. Sie lebt von detaillierten und stimmungsvollen Beschreibungen der Landschaft, der Typen, der Geschichte des Ortes. Sie nimmt aber auch die nötige Distanz ein, um die charakterlichen Untiefen der Leute nicht zu verklären. Ich finde, das ideale Buch für ein verregnetes Wochenende.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Roman Santa Rita von Tomi Wieringa ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Die menschliche Stimme ist wandelbar. Das beweisen Beatboxer jeden Tag. Beatboxen oder Beatboxer, das sind Musiker, die ihr eigenes Orchester sind. In den frühen 1980er Jahren unterstützten sie Rapper. Sie sorgten damit für einen perfekten Sound. Denn zur Anfangszeit des Hip-Hop hatte kaum einer der Rapper das nötige Kleingeld für Instrumente. Heute wird diese Art des Musikmachens missverstanden. Die US-Amerikanerin Kayla Mulady will das alles ändern. Die 27-jährige New Yorkerin ist die erste und einzige zweimalige Gewinnerin der Beatbox Battle World Championship. Sie vermischt Poesie und Theatralik in ihren Auftritten und darf jetzt damit am Broadway auftreten. Antje Passenheim hat sie getroffen.
Der Sound von New York, der Sound von Kayla Mulady. Jedes Geräusch, jeder Rhythmus, jede Melodie.
This is your train too.
Alles geht ihr durch Mund, Nase und Rachen. Alles um sie herum verwandelt die New Yorkerin in Beats. Und das, seit sie sprechen kann. Ich habe immer komische Geräusche gemacht, wollte die ganze Zeit Musik machen. Doch was sie da machte, das war Kayla nicht klar.
Somebody told me when I was in fifth grade, like, oh, that thing you're doing, it's beatboxing.
Irgendwann in der fünften Klasse sagte einer zu mir, was du da machst, ist Beatboxing. Musik ohne Instrumente, Percussion-Rhythmen mit dem eigenen Körper. Egal, wo Kayla hinkommt, bitten ihre Freundinnen sie um ein paar Takte. So auch auf dieser Party.
Come on, Kayla, beatbox, beatbox for us.
Kayla ist genervt.
Probably beatbox for like 10 seconds. I was like, oh, guys, fine.
Ich sagte, na gut, vielleicht 10 Sekunden. Seid ihr jetzt glücklich?
Are you happy?
Und dann hörte ich die Stimme.
Who just beatbox?
Und Kaylas Karriere beginnt. Der Mann ist Jay Flo, einer der großen New Yorker Beatboxer. Er führt Kayla in die Szene ein, inspiriert sie.
And it really inspired me.
Sie arbeitet jetzt professionell an sich. Beatboxing ist da noch eine Männerdomäne.
It was people saying like, oh, girls.
Die Leute sagten, good, ja, die Frauen können ganz gut sein, aber die kriegen doch keine tiefen Töne hin.
They can never go like. It's just physically impossible, right?
Kayla zeigt es ihnen. Als erste Frau gewinnt sie die Beatboxing-Weltmeisterschaft und als erste Weltmeisterin macht sie das gleich zweimal. Die heute 27-Jährige startet durch. Ihre Spezialität wird das Beat-Reimen, eine Mischung aus Percussion und Poesie.
Let's say I'm saying baby.
Wenn ich zum Beispiel Baby singe, dann kann ich das so tun oder auch so. Kayla gewinnt einen Preis nach dem nächsten. Sie füllt Konzertsäle und hat eine Mission.
We're going to be working with vocal health professionals.
Wir arbeiten mit Stimmprofis zusammen, um jungen Künstlern beizubringen, wie sie ihre Stimmbänder schonend einsetzen können. Als das Beatboxing in den 1980er Jahren in New York entstand, da war es aus der Not geboren. Hip-Hopper hatten nicht genug Geld für Drumcomputer. Sie halfen sich selbst und imitierten die Instrumente mit artikulierten Geräuschen. Heute ist das Beatboxing zwar als Kunstform anerkannt, doch Kayla findet lange nicht genug. In Schulen und in Konzerten wirbt sie dafür. Mit ihrem Partner hat sie eine eigene Broadway-Show. Die Kunstform ist erst am Start, glaubt Kayla. Eine Szene gebe es überall.
Listen for the random weird noises on the street and follow those and you'll probably meet a beatboxer somewhere.
Du brauchst nur den merkwürdigen Geräuschen auf der Straße folgen und vielleicht triffst du auf einen Beatboxer.
Mit dem Mund Instrumente nachmachen und das vor einem breiten Publikum. Antje Passenheim stellte die New Yorker Beatboxerin Kayla Mulady vor. Sie tritt mit ihrer Art des Musikmachens am Broadway auf. Soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf der Internetseite hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.